Wer von euch war schon mal auf einem großen Schiff? Rahel war? Ihr? Du auch? Sehr schön. Aber auf einem kleinen Boot waren schon mal viele, ne? Wisst ihr, der Paulus, der hat eine ganz lange Reise gemacht nach Rom. Von Jerusalem angefangen musste er viel zu Fuß gehen und dann wurde er mit vielen anderen Gefangenen auf ein Schiff gebracht, das ihn nach Rom bringen sollte. Nur diese Schiffsreise, die war alles andere als schön. Sie sind erstmal an der Küste entlang gefahren und dann haben Stürme angefangen. Und dann hat der Kapitän gesagt, nee, wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht weiterfahren. Wir wollen jetzt hier da stehen bleiben in dem Hafen. Ja, aber es war schon November. Der Winter kam und das war das Mittelmeer. Das Mittelmeer wird zum Winter richtig wellig, richtig stürmisch. Und da ist es mit dem Schifffahren ziemlich gefährlich gewesen. Aber die Soldaten, die wollten mit ihren Gefangenen unbedingt zum Winter weiter. Unbedingt. Und so sind sie weitergefahren. Und da kam so ein großer Sturm, dass sie das Schiff nicht mehr steuern konnten. Und dann sind sie, so wie der Wind gepustet hat, mal dahin gefahren, mal überall hin. Und da gibt es im Mittelmeer richtig gefährliche Stellen, wo das Schiff auf Grund laufen kann, wo das gegen Felsen fahren kann, wo das Schiff auseinanderbrechen kann und alle Leute untergehen. Und Paulus hat von Gott ein Wort bekommen, dass niemand umkommen wird. Er hat gesagt, Leute, esst euch ganz satt. Keiner wird sterben. Und so passiert es auch. Gott hat den Wind immer so gedreht, dass das Schiff in dem riesigen Mittelmeer auf eine winzig kleine Insel gekommen ist. Diese Insel hieß, ich übersetze es mal, Flüchtling. Flüchtlingsinsel. Man hat diese Insel Melite genannt. Heute nennt man diese Insel Malta. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Malta. Das heißt wortwörtlich übersetzt von dem Begriff, wie man sie damals genannt hatte, heißt diese Insel Flüchtling. Und genau da hat Gott sie hingepustet mit dem Schiff, dass sie genau dahin kam. Das Schiff ist zwar da bei der Insel, da geht ja der Meeresgrund geht hoch, ja. Das Wasser wird immer weniger tief, hier ist der Meeresgrund und dann kommt die Insel raus aus dem Wasser. Und da ist das Schiff voll auf den Sand, voll auf den Boden gefahren, mit voller Wucht und ist auseinandergebrochen. Aber dann war es schon nicht mehr weit weg vom Ufer. Da war das Wasser nur noch flach. Und die Leute haben sich alle ein Stück Holz genommen oder sind so geschwommen und sind alle wohlbehalten bis ans Ufer gekommen. Und an dieser Stelle, da setzt der Predigtext ein. Und ich möchte mit euch lesen, Apostelgeschichte 28, die ersten 6 Verse. Wer eine Bibel hat, soll sehr gerne mitlesen. Apostelgeschichte 28, die ersten 6 Verse. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seine Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander, gewiss dieser Mensch ist ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Er schleuderte das Tier jedoch ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Eine interessante Begebenheit. Diese Menschen vom Schiff wurden alle ans Land gerettet. Und es waren der Kapitän dabei, die Matrosen, vielleicht auch noch Schiffsjungen, vielleicht noch der Schiffskoch. Wie heißt nochmal ein Schiffskoch? Smutje, ja? Smutje, genau. Also, der war bestimmt noch dabei. Und es waren die Offiziere, die Soldaten und die ganzen Gefangenen, die nach Rom gebracht werden sollten. Diese ganzen Leute waren gar nicht wenig. Die kamen dort alle ans Land. Sie wussten nicht, wo sie waren. Und dann haben sie gemerkt, die Insel heißt Melite. Und die Einwohner von dieser Insel, die waren wirklich gastfreundlich. Die haben sie alle besonders freundlich aufgenommen. Wisst ihr, wie viele Leute das waren, die da vom Schiff gerettet wurden? Was schätzt ihr, wie viele Leute waren das? 20, 50. Was schätzt ihr? Fabian? Du hast gelesen, ne? Im Kapitel davor steht es genau geschrieben. 276 Leute. Und für die 276 Leute, also dann wäre dieser Saal wirklich voll hier, ne? Dann haben die ein Feuer gemacht. Das muss ein Riesenfeuer gewesen sein. Dass alle 276 Leute ans Feuer kommen konnten und sich wärmen. Ihr könnt euch erinnern, letzten Sonntag haben wir auch ein Feuer gemacht, ne? Und da konnten wir gerade alle so einmal außen rum stehen. Und wir waren nicht 276. Stellt euch vor, die 276 wollen alle ans Feuer. Weil sie sind alle pitschenass. Es ist eiskalt, es ist November. Und es regnet in Strömen die ganze Zeit. Das muss ein Riesenfeuer gewesen sein. Aber sie waren so gastfreundlich und haben ein Riesenfeuer angezündet. Und für dieses Riesenfeuer war aber auch viel Holz nötig. Viel Reisig. Und sie sind gegangen, Reisig sammeln. Und wisst ihr, wer mitgeholfen hat, Holz und Reisig zu sammeln? Das war der Apostel Paulus. Das war der, der so ein Ansehen bei den Leuten hatte, dass der Kapitän und der Offizier auf ihn gehört hat. Und somit alle Matrosen und Schiffsjungen und Soldaten und alle Gefangene. Paulus war dort die Autoritätsperson. Er hat gesagt, wir werden nicht sterben. Esst, und alle haben gegessen. Die Matrosen, die auf dem Schiff gearbeitet haben, als sie gemerkt haben, der Sturm wird stark, wollten sie ein Rettungsboot heimlich da runterlassen und wegschwimmen. Paulus hat gesagt, das erlaubt nicht. Und dann haben die Soldaten schnell die Seile abgehackt, dass das Boot reingefallen ist und die Matrosen mussten auf dem Schiff bleiben. Dann gab es kein Rettungsboot mehr. Paulus war derjenige, auf den alle gehört haben. Und dieser Paulus, der Leiter von ihnen, der war sich nicht zu schade, die kleinste Hilfsarbeit zu machen. Er hat mit ihnen zusammen Reisig gesammelt, so kleine Stöckchen. Ja? Und als er so diese kleinen Stöckchen alle zusammengesammelt hat, hat er plötzlich gemerkt, ein Stöckchen hat gelebt. Was war das denn? Das war eine Schlange. Eine Otter, eine Sandviper. Eine ganz gefährliche, giftige Schlange. Und diese Schlange, der wurde natürlich im Feuer zu heiß, ist klar. Und sie springt hoch und beißt Paulus in die Hand. Was müsste passieren, wenn so eine Schlange beißt? So eine ganz, ganz giftige Schlange. Die Leute haben geguckt. Oh nein. Aus dem Wasser hat er sich gerettet. Aber jetzt kommt, kriegt er doch die Strafe, bekommt er doch die Rache. Jetzt beißt ihn eine Schlange und sie haben gedacht, er wird jetzt gleich sterben. Oder dick anschwellen, weil das Gift ist ganz gefährlich für den Körper. Aber es passiert nichts. Paulus schlackst die Schlange einfach wieder zurück ins Feuer und ihm passiert nichts. Gar nichts. Einfach weiter. Reisig gesammelt. Einfach weitergemacht. Ihm ist nichts passiert. Und dann haben die Leute gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Dann muss er ein Gott sein. Wenn der Schlangenbiss ihm noch nicht mal was machen kann, dann muss er ein Gott sein. Was ist hier ganz genau passiert? Lass uns mal nachdenken. Gott bringt diese Menschen durch einen fürchterlichen Sturm, der viele Tage angedauert hat, auf eine Insel, auf eine winzige Insel in dem riesengroßen Mittelmeer. Und der Sturm, der kam mal von links, mal von rechts. Und aus menschlicher Sicht würde man sagen, boah, das war ein Riesenglück, dass sie genau auf diese Insel getroffen haben. Dass sie gerade auf diese Insel gerettet werden konnten. Eigentlich müssten sie sterben. Boah, das war ein Glück. Dass gerade der Wind so ein bisschen so gepustet hat, dass sie genau da getroffen, auf die Insel getroffen sind und da ans Land schwimmen konnten. Und nicht einen Kilometer weiter an den Felsen kaputt gegangen sind. Das war ein Riesenglück. Und die Einwohner von Malta, die haben überlegt, was bedeutet das? Und wenn die Glück haben, dann wollen wir ihnen helfen. Die waren richtig gastfreundlich. Auch später lesen wir, sie haben sie aufgenommen. Da war ein Vorsitzender, ein Bürgermeister oder ein Stadtrat oder wie man das auch nennen will, einer der ersten Leute dort von der Insel Malta, die war ja wirklich nicht groß, der hat gesagt, kommt alle zu mir, könnt ihr alle bei mir schlafen. 276 Leute, überlegt euch mal. Wenn wir nur 10 mal weniger Gäste aufnehmen sollten, 27,5, ich glaube, dann würden wir als Eltern schon stöhnen. Ja, 27 Leute, das wäre schon heftig. Aber er hat 276 Gäste aufgenommen. Also die waren richtig gastfreundlich. Und jetzt sehen Sie, alle haben Glück, aber einen Mann trifft's. Da kommt eine Schlange aus dem Feuer und beißt ihn. Sie haben sofort gesehen, das ist eine giftige Schlange, das ist eine Sandviper, der kann nicht überleben. Und diese Leute auf der Insel Malta, sie haben an die griechischen Götter geglaubt. Und bei den griechischen Göttern, da stellt man sich vor, dass es für jede Situation einen bestimmten neuen Gott gibt. Ja, man stellt sich vor, es gibt eine Götterwelt, da ist der Zeus der Oberste und dann gibt es verschiedene Vater und Sohn und Tochter und Schwester und Freundin und alles Mögliche, eine ganze Welt und jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Der eine ist zuständig für den Sturm, der andere ist zuständig für das und der andere ist zuständig für das. Der eine ist ein Sonnengott, der andere ist ein Meeresgott. Und es gibt auch in ihrer Götterwelt eine Göttin oder zwei Göttinnen, die sind zuständig für die Rache. Wenn jemand was Böses getan hat und er hat nicht gleich die verdiente Strafe bekommen, so haben die Griechen gedacht, ja, dann sind diese zwei Göttinnen zuständig, die dem Menschen hinterherlaufen und ihm doch die Rache geben. Das ist die Göttin Nemesis oder Nemesis, irgendwie so ähnlich, und die Göttin Dike. Und hier, in diesem Text, wird genau, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt, guckt mal nach, da ist von der Göttin Dike die Rede in Vers 4. Doch die Rache oder die Göttin der Rache oder die Göttin Dike, so heißt es im Urtext, lässt es nicht zu, dass er überlebt. Jetzt hat die Göttin ihn doch erwischt. dieser Mann hat was Böses getan. Und jetzt hat die Göttin ihn erwischt. Jetzt ist er doch dran. Das muss ein böser Mann sein. Ganz böse. Durch den Sturm durch hat er sich gerettet. Gerade so noch die Insel erreicht. Und jetzt erwischt ihn die Göttin Diege doch noch. Ja, so war ihr Denken. Und sie haben erwartet, dass das Urteil der Göttin Diege jetzt vollstreckt wird. Jetzt muss er dick werden, anschwellen, wo er gebissen wurde und dann tot umfallen. Aber es passierte nichts. Und dann haben sie ihre Meinung um 180 Grad gedreht und noch mehr. Dem passiert ja gar nichts. Dann steht er ja über der Göttin Dike. Dann ist er ja richtig ein Gott. Noch ganz oben bei Zeus da, irgendwo. Dann ist er ja so richtig ein Gott. Weißt du, dem Apostel Paulus ist sowas Ähnliches schon mal passiert. Da war er in einer Stadt am Predigen und die Leute dachten, oh, so wunderbar, wie der redet. Das muss ein griechischer Gott sein. Und dann haben sie schnell ihre Stiere angeschleppt und ihre Priester und dann kamen sie und haben sich vor ihm hingeworfen und haben ihm Blumen hingelegt und die Stiere wollten sie schon schlachten. Sie wollten ihn wie einen Gott anbeten. Und Paulus lässt das nicht zu. Er sagt, ich bin genauso ein Mensch wie ihr. Hat seine Kleider zerrissen, hat das nicht erlaubt, dass sie ihn wie einen Gott anbeten. Und hier ist wieder eine ähnliche Situation. Schaut mal, diese Menschen, die waren aus ihrer Sicht gläubig. Aber wisst ihr, was sie für ein Problem hatten? Sie haben nicht Gott, den Schöpfer, gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie Gott führt. Selbst die Kapitäne und die Matrosen und die Gefangenen und die anderen haben das so richtig gesehen. Aber wisst ihr, Gott hat hier den Paulus geführt durch alle möglichen Schwierigkeiten. Gott hat bewiesen, ich führe dich nach Rom. Da kann ein Sturm kommen, von links oder von rechts. Da kann eine Sandviper dich beißen. Da können viele Krieger versuchen, dich aus dem Hinterhalt zu erschlagen, dich zu überfallen, und sie werden es nicht schaffen. Selbst wenn sie dir was Böses zu trinken geben, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann wird es nicht schaden. Gott tut hier etwas ganz Besonderes, aber die Menschen haben das nicht gesehen. Sie haben nur den Paulus gesehen. Sie haben den Paulus gesehen, was mit ihm passiert, und haben sich überlegt, was ist das denn für ein Mensch? Warum passiert ihm das? Er kommt durch den Sturm gerettet auf die Insel. Und jetzt beißt ihm eine Viper, eine Sandviper, eine Otter, eine giftige Schlange. Und sofort haben sie überlegt, nee, das muss ein ganz fürchterlicher Mörder sein. Ein ganz fürchterlicher, böser Mensch. Das war ihre Schlussfolgerung. Ja, sie haben überlegt, was ist mit diesem Menschen los? Und als sich die Situation anders entwickelt hat, wie sie das erwartet hatten, dann haben sie überlegt, nee, dann ist er ja gar nicht böse, dann ist er ja richtig ein Gott. Und wisst ihr, wir haben manchmal, und nicht nur manchmal, sondern sehr häufig, ein ähnliches Problem wie diese Leute aus Malta. Ähnlich wie das Problem der Malteser, könnte ich mal sagen. Wir sehen nur den Menschen und beurteilen ihn. Und das stört uns, das hindert uns daran, dass wir Gott erkennen. Wir erleben eine Situation, die außergewöhnlich ist. Und wir sehen, wie ein Mensch handelt, was ihm passiert. Dann sagen wir, siehst du, was das für einer ist? so und so einer ist das. Und wir urteilen ganz schnell. Und wir richten ganz schnell. Habe ich doch gesagt, so und so einer ist das. Jetzt kriegt er die Strafe. Jetzt kommt die Rache. Okay, wir glauben ja nicht an die Göttin Dike. Gott sei Dank. Aber wir haben manchmal so eine ähnliche Denkweise und sagen, ja, jetzt kriegt er die Strafe, die wohlverdiente Strafe. Oder wenn ihm das und das passiert, so haben die Jünger mal gesagt, da war ein blinder Mann, ja, warum ist er denn blind? Hat er gesündigt? Oder haben seine Eltern gesündigt? Warum ist er denn blind? Wisst ihr, was Jesus sagt? Er ist blind, damit Gott sich verherrlichen kann. Weil ich ihn jetzt wieder sehend machen werde und Gott wird sich verherrlichen. Nicht wegen diesen Menschen, nicht weil er oder weil seine Eltern gesündigt haben. Und die Jünger waren schon sofort am Richten und am Urteilen. Und das ist oft auch unser Problem, dass wir die Schuld immer bei Menschen sehen, für Dinge, wie sie sich entwickeln. Und wir werden deshalb daran gehindert, Gott zu erkennen, Gottes Wirken zu erkennen. Die Menschen konnten hier nicht sehen, was Gott Besonderes tut, wie Gott seinen Paulus nach Rom bringt, durch alle möglichen Schwierigkeiten. Sie haben nicht gesehen, wie Gott alles dran setzt, dass das Evangelium verkündigt wird. Sie haben nur den Paulus vor Augen gehabt. Oh, mit ihm passiert das. Das ist so und so ein Schlimmer. Und als es anders war, oh, so ein Guter. Und das hindert auch uns heute daran, Gott zu erkennen. Und dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Da ist etwas ganz Tolles passiert. Ach, das ist deshalb, weil der und der so gehandelt hat. Weil der das gemacht hat. Das ist ein guter Mensch. Das ist ein besonders geistlicher Mensch. Da passiert so viel Gutes. Wir sehen den Menschen. Und wisst ihr, das ist etwas, was in uns Menschen drinsteckt. Eine menschliche Art, Situationen zu bewerten. Dass wir, wenn irgendwas nicht gut läuft, jemanden beschuldigen und sauer sind auf diesen Menschen, weil wir vielleicht persönlich betroffen werden. Wir sind richtig sauer, vielleicht richtig böse, weil derjenige ist dafür verantwortlich. Der hat jetzt einen Strich durch meine Rechnung gemacht. Ich hatte das und das vor und ich habe mir so eine Mühe gegeben und ich habe das und das vorbereitet. Und der durchstreicht alles. Der ist schuld. So und so einer. Und weil wir über diesen Menschen böse sind, können wir Gott nicht erkennen. Können wir nicht erkennen, was Gott hier gerade für eine Situation schafft, wie er mich führen will, mich persönlich. Was soll ich aus der Sache lernen? Die Malteser hier haben nicht gesehen, dass Gott für sie was Wunderbares vorbereitet hatte, dass er auf wunderbare, auf wundersame Weise Paulus, den Prediger, auf ihre Insel gebracht hat. Das ist ein Mörder. Jetzt hat ihn die Rache ereilt. Oh nein, doch nicht, er ist ein Gott. Sie haben Paulus gesehen, haben ihn für verantwortlich gehalten, für diese verschiedenen Umstände. Das dürfen wir nicht machen, dass wir Menschen vor Augen haben und sagen, du bist verantwortlich dafür, dass es mir so schlecht geht. Oder, oh, ich bin so ein toller Mensch, wegen dem habe ich jetzt diese Arbeitsstelle, wegen dem habe ich jetzt so eine tolle Note in der Schule, wegen diesen Menschen habe ich jetzt den und den Erfolg und habe ich das und das Ziel erreicht. Mensch, wie wunderbar. Und dann können wir den Menschen anhimmeln und bejubeln und ja, wie viele Menschen fallen in einen Personenkult? Weil sie begeistert sind von Menschen. Und wie viele versündigen sich an anderen, weil sie andere hassen? Der ist schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Wie viel Mord und Totschlag passiert auf der Welt? Genau deswegen, weil die Menschen nicht imstande sind, Gott zu erkennen in der Situation. Weil sie nicht imstande sind, Gottes Wirken zu erkennen. Kinder, wenn ihr in der Schule seid und euch passiert was, irgendwas ganz Schlimmes, und ihr seid so sauer auf andere, dann seid ihr nicht imstande, den Auftrag von Gott zu erfüllen. In dieser schwierigen Situation Christus zu bezeugen. Ihr könnt dann nicht ein helles Licht von Jesus sein, weil ihr sauer seid, weil ihr böse seid auf irgendeinen Menschen oder auf irgendwelche mehrere Menschen vielleicht, Klassenkameraden, Lehrer oder sowas. Es geht nicht. Das hindert euch daran, Gottes Wirken zu erkennen. Und Gott schafft jede einzelne Situation für dich und für mich und hat uns eine Aufgabe in der Situation gegeben, dass wir leuchten sollen in der Situation. Aber wir können das nicht, weil wir die Menschen vor Augen haben, weil wir sie bewerten und sie für schuldig erklären oder weil wir die Menschen ehren und nicht Gott. Und das war hier auf Malta passiert. Gott hat seinen Knecht, seinen Diener Paulus hier bewahrt, hat ein Wunder gemacht, hat ihn durchgetragen. Aber sie haben das nicht gesehen, dass Gott das macht. Sie haben gedacht, am Ende haben sie gedacht, Paulus ist ein Gott. Also an diesem Menschen liegt so viel Gutes, das ist ein ganz besonderer Mensch. Durch ihn ist so viel Gutes passiert. Durch ihn sind die ganzen Leute gerettet worden. Durch ihn haben sie alle geschafft zu überleben, ans Ufer zu schwimmen. Das ist ein Gott. Den müssen wir anbeten. Ja, so waren sie am Ende gestimmt. Und sie konnten nicht den wirklichen Gott erkennen. Sie konnten nicht unseren Schöpfer erkennen, weil sie nur Paulus vor Augen hatten. Und ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir ganz vorsichtig sind in allen möglichen Situationen, wo es entweder gut oder schlecht ist, dass wir aber nicht die Leute vor Augen haben und sie beurteilen, sondern dass wir Gott fragen, Gott, was hast du jetzt in dieser Situation für mich für eine Aufgabe? Wie darf ich dich verherrlichen? Wie soll ich mich jetzt verhalten, damit du geehrt wirst? Nicht den Menschen, auf die Menschen böse sein oder ihm die Schuld zuschieben. Ha ja, siehst du, er hat es gerecht verdient. Seine gerechte Strafe, die er verdient hat, hat er jetzt bekommen. Oder, dass wir begeistert sind von Menschen. Nein, lasst uns dafür beten, dass Gott uns in jeder Situation die Augen öffnet über das, was er macht. Und das ist völlig egal, wie alt wir sind, wo wir sind. Gott bereitet jede Situation für uns vor. Auch diesen Gottesdienst hat er vorbereitet für uns. Wir werden gleich irgendwo zur Tür rausgehen und in die Auto steigen, nach Hause fahren und dann begegnet uns zu Hause irgendeine Situation. Keine Ahnung welche. Lasst euch überraschen. Denkt wirklich darüber nach. Das, was euch da begegnet, das ist eine Situation, die Gott vorbereitet hat. Wie kann ich in der Situation jetzt Gott verherrlichen? Nicht, wer ist schuld, dass jetzt das und das passiert ist. Und nicht, du bist so ein toller Mensch. Sondern, was hat Gott vorbereitet? Wir hatten letzten Sonntag eine Situation, dass wir kamen nach Hause und wollten draußen ein paar Fotos machen, weil das Wetter so schön war. Und einige waren draußen, einige drin. Naja, zu guter Letzt waren wir alle draußen. Und plötzlich stellen wir fest, die Haustür ist zu und keiner hat den Schlüssel dabei. Großes Problem. Ich glaube, das ist nicht nur uns passiert, sowas, ne? So, wie bewerten wir jetzt die Situation? Du bist schuld, du hast als Letzter die Tür zugemacht und jetzt sind wir alle böse auf einen. Gut, es gab eine Lösung. Durch akrobatische Kletterleistungen von einem unserer Kinder gelang es, durch ein oberes Fenster wieder ins Innere zu gelangen, die Tür aufzumachen. Jetzt können wir sagen, oh, dank dir, wunderbar. Nee? Was machen wir jetzt? Wie reagieren wir, wenn uns eine ganz unangenehme Situation begegnet? Sehen wir Gottes Führung und wie wir darin jetzt Gott verherrlichen sollen? Wie reagieren wir, wenn es eine ganz besonders tolle, schöne Lösung gibt? Sehen wir auch da Gottes Führung? Lass uns einfach darüber nachdenken, wenn wir heute nach Hause kommen, wenn wir morgens aufstehen. Versuchen wir bewusst, die Situationen wahrzunehmen, als Gott gegeben. Und wie soll ich darin reagieren? Wie kann ich Gott verherrlichen? Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt Zeit nehmen für eine Gebetsgemeinschaft und dass wir Gott darum bitten, dass er uns in diesem hilft. Dass wir lernen, die Dinge, die er uns Tag für Tag als Situationen vor die Füße legt, dass wir lernen, das zu bewerten aus Gottes Sicht. Amen.